Du hörst Wahlkampf, dein Podcast zur Landtagswahl Baden-Württemberg 2026.
Wir starten heute unseren akustischen Endspurt zur Landtagswahl 2026. Wir, das sind
Oskar Weiß, ein absolutes Allround-Talent, werdender Wirtschaftsingenieur, selbstständiger Musikmanager und Tontechniker und Landtagskandidat hier in Mannheim.
Und Helena Herzig, Industriekauffrau, angehende Betriebswirtin, ökoliberale Powerfrau, sage ich gerne, und Landtagskandidatin in Vaihingen. Nebenbei bemerkt, das darf in der Politik auch mal sein, würde ich sagen, eine sehr gute Freundin. Heute unser Gast, der Mann, der in Berlin den Laden in der Reinhardtstraße so ein bisschen zusammenhält und beim Dreikönigstreffen in Stuttgart ehrlicherweise gestern ziemlich abgerissen hat. Herzlich willkommen, Christian Dürr.
Vielen Dank euch beiden.
Christian, du bist Diplomökonom.
Ja.
Hast deine Diplomarbeit als lustigen Sidefact zum europäischen Emissionszertifikatehandel geschrieben.
Tatsächlich, ja.
Seit letztem Jahr bist du neuer FDP-Bundesvorsitzender, Vater von zwei Kindern. Und ich habe mal gehört, dass du ausgewiesener Fan von Gartenarbeit bist, so zur Entspannung. Fehlt dir was in deiner Vorstellung?
Nicht,
okay.
Nicht.
Dann haben wir schon den ersten Mythos schon aufgedeckt. Sehr, sehr gut.
Darf ich verraten, ich habe einen Rasenmäherroboter zu Hause, auf den ich sehr stolz bin.
Ja, aber das ist intelligent. Ich habe einen Saugroboter und das ist die beste Kaufentscheidung letztes Jahr gewesen.
Ja. Auch einen Saugroboter, ehrlich. Das klingt jetzt so technikverliebt, bin ich gar nicht, aber das sind zwei Geräte, die wirklich Gamechanger sind.
Total, aus
Effizienz. Privaten Zeitmanagement.
So ist es komplett, ja.
Aber ich bin tatsächlich, weil du Grünschnitt gesagt hast und Gartenarbeit, habe ich ein grünes Herz. Ich bin Mitglied des SV Werder Bremen. Darf man das hier sagen?
Das ist dann Mannheim relativ schwierig, wo wir jetzt aufnehmen.
Okay, dann streichen wir den Teil aus dem Podcast.
Sehr gut. Wir machen zwei schnelle Icebreaker-Fragen zum Anfang. Du warst ja gestern beim Dreikönigstreffen, wie erwähnt. Wenn du Baden-Württemberg in seiner aktuellen Verfassung in zwei oder einem Wort beschreiben müsstest, abseits von Spätzle oder Autos, was wäre das?
Zwei Teilsätze, wenn ich darf.
Auch das.
Die Menschen treten das Gaspedal durch. Die grün-schwarze Landesregierung steht voll auf der Bremse.
Das würde ich, glaube ich, so unterschreiben, oder Helena?
Ja, denke ich auch. Wird Zeit, die Bremse zu lösen, denke ich.
So ist das nämlich. Zweite Frage, die ist ein bisschen deeper, würde ich sagen. Wann hast du das letzte Mal deine Meinung geändert?
Oh, da muss ich jetzt nachdenken. Also insgesamt bei Kinder, das dürft ihr nicht machen. Ja, okay, in Ordnung. Ich gebe euch noch mehr Bildschirmzeit.
Okay. Ich konkretisiere, wann hast du das letzte Mal politisch meine Meinung geändert?
Ah, okay, ja, das ist jetzt ein bisschen herausfordernder. Wann ich das letzte Mal meine Meinung geändert habe? Mir fällt gar kein ganz konkretes Beispiel ein. Mein Blick auf die Dinge hat sich geändert. So habe ich es auch beim Dreikönigstreffen in Stuttgart gesagt. Ich glaube, dass sich unser Parteiensystem auch deshalb dramatisch ändert, weil sich Politik zu wenig ändert. Und ich glaube, genau darauf müssen wir auch als Partei reagieren, nämlich den Mut zu haben, wieder mehr in großen Reformen zu denken und auch bereit sein, sie durchzusetzen.
Ja, das ist sehr, sehr richtig. Und dann kommen wir eigentlich schon einen sehr guten Übergang zum ersten Thema, zurück auf Vorwärts. Die wirtschaftliche Lage in Baden-Württemberg und Deutschland. Helena, erzähl mal, wie ist es denn eigentlich so?
Baden-Württemberg war ja mal das Herz der Ingenieurskunst Deutschlands. So Schaffe, Häuslebau, Automobilindustrie, Weltmarktführer als Wohlstandsanker. Und heute hat sich die Stimmung durchaus gedreht. Wir reden von Stellenabbau bei Bosch, Daimler, Mahle, Porsche, Verlagerung der Produktion ins Ausland. Man macht sich Sorgen, ob Stuttgart das neue Detroit wird. Und gleichzeitig haben wir aber noch Chancen. Wir sind noch das exportstärkste Land in Deutschland. Wir führen bei Patentanmeldungen, bei Forschungsausgaben. Und wir haben auch eine stärker werdende Greentech-Branche unter anderem. Was würde der FDP-Chef jungen Ingenieurinnen, Gründern, Fachkräften raten, die sich fragen, ist Deutschland, ist Baden-Württemberg eigentlich noch meine Zukunft?
Also die Antwort lautet natürlich ja für jeden verantwortungsbewussten Politiker und gleichzeitig weiß ich, welche verdammt große Hausaufgaben Politik zu erledigen hat. Ich habe ein Startup-Unternehmen heute besucht, super innovativ, aber maximal genervt von den Behörden und von den Regeln in Deutschland. Und es macht mich rasend, weil du hast gerade zu Recht gesagt, wir sind auch in der Forschungs- und Entwicklungsarbeit super. Übrigens auch durchaus mit öffentlichen Mitteln, wo ich gar nichts dagegen habe. Aber gleichzeitig sind wir bei Geschäftsmodellen und die in Deutschland groß zu machen, echt schlecht. Das liegt nicht an den Unternehmern, gerade nicht an jungen Menschen, die Lust haben, durchzustarten. Aber es scheitert an Regeln. Das heißt, da, wo Wachstum, Wohlstand, übrigens auch Einnahmen für den Sozialstaat, da, wo das geschaffen werden kann, das findet auf einmal im Ausland statt. Das Problem ist immer zu beschreiben, was man nicht sieht, weil es nie entstanden ist. Und ich glaube, genau da liegt Deutschlands, auch Baden-Württembergs Problem. Ja, wir haben eine Automobilindustrie, die wird sich auch ändern. Ich glaube aber nicht durch kluge Regeln des Staates, sondern indem sie sich selbst ändert und auf neue Rahmenbedingungen einstellt. Aber da müssen wir sie auch lassen. Und gleichzeitig haben wir zu wenig Neues. Und das große Problem ist, das, was nicht entstanden ist am Neuen, das kann man so schwer beklagen, weil es ja nie da gewesen ist. Aber die Menschen spüren das, glaube ich, intuitiv, dass da was fehlt, dass da zu wenig Dynamik drin ist. Und das wollen wir als FDP ändern. Hier in Baden-Württemberg schlagt er ja konkret vor, zwei Verwaltungsebenen abzuschaffen, um Dinge mal einzureißen, Dinge zuzulassen. Ich fasse das so zusammen, wir müssen als Politik, aber auch als Land mehr Risiko wagen. Wer versucht, null Risikomentalität zu fahren, der wird am Ende alles riskieren. Und ich glaube, genau an dieser Wegscheide steht Baden-Württemberg, aber auch Deutschland.
Zu dem Risiko gehört vielleicht auch, am 8. März die FDP zu wählen, oder? Das Risiko.
Das Risiko einzugehen, aber gleichzeitig damit eben auch Chancen zu ermöglichen, ganz genau.
Ja, du hast gerade von der Automobilindustrie gesprochen, finde ich ganz interessant, und ich möchte mit so ein paar Klischees auch in diesem Podcast, oder wir möchten mit ein paar Klischees über die FDP aufräumen. Und deswegen nutze ich jetzt einmal die Möglichkeit, um zu sagen, was wir eigentlich mit dem Verbrenner, also warum wir uns so auf den Verbrenner fokussieren.
Ja.
Es ist total egal eigentlich, sagen wir mal, ob der Verbrenner weiter existiert oder nicht. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Es wird irgendwann sehr teuer. Und wir Liberale, wir haben halt den Ansatz, uns ist egal am Ende vom Tag, mit was dein Auto betrieben wird, ob das ein klimaneutraler Kraftstoff ist, ob das ein E-Auto ist. Darauf kommt es an. Wir wollen nur individuelle Mobilität erhalten. Und ich glaube, das ist eine Sache, für die sehr, sehr viele Menschen eigentlich Zuspruch haben. Und uns geht es genau eigentlich um Klimaschutz, ja. Wir kommen auf das Thema noch zu sprechen, und genau da will ich jetzt eigentlich hingehen. Ist Klimaschutz noch wichtig? Denn man kann die berechtigte Frage einstellen, ist das denn mit ganz vielen Verbrennern überhaupt möglich? Du hast gerade beschrieben, was es braucht, um wirtschaftlich wieder an die Weltspitze zu kommen, oder zumindest in Baden-Württemberg, um an die Weltspitze zu kommen. Und bei dem kommt so ein bisschen, oder bei dem Thema kommt so ein bisschen das ins Spiel, dass sich die Geister daran scheiden, ob Klimaschutz ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist, für Wirtschaft und Industrie. Für andere ist der entscheidende, ja, sagen wir mal, Innovationsmotor, um als Nation wieder erfolgreich zu werden. Und jetzt wegen die bisschen zugespitzte Frage, ist Klimaschutz in der aktuellen wirtschaftlichen Lage eigentlich noch wichtig? Können wir es ehrlicherweise einfach bleiben lassen, oder ist das der Schlüssel für neue Wettbewerbsfähigkeit?
Zweigeteilte Antwort. Ich muss noch was zum Auto sagen und ja, zum Verbrenner. Denn ich habe in Stuttgart gesagt, bei der Dreikönigskundgebung, die FDP macht nicht Politik, damit es auf der Autobahn besonders laut Brumm macht und man die Verbrenner hört, sondern weil wir uns als Politik nicht anmaßen zu wissen, was genau die Technologie ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Wort Technologieoffenheit sagt wie mittlerweile jeder. Aber mein Punkt ist, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und deswegen will ich alles erlauben. Also wenn Leute sagen, das Elektroauto hätte Vorteile, ja, maybe. Verdammt nochmal, da muss ich doch nichts anderes verbieten. Also wenn ich so viel Zuversicht habe, dann ist es doch gar kein Problem. So, und jetzt zu der Frage Klimaschutz. Es gibt kein Land der Welt, was so viel Geld ausgibt für Klimaschutz, um so wenig zu erreichen. Und das ist das, was mich frustriert. Kein Land gibt so viel Geld aus pro Tonne CO2, um sie zu reduzieren, und erreicht dabei in der Summe so wenig. Unser CO2-Fußabdruck, machen wir uns nichts vor, ist immer noch größer als der von Frankreich, um nur im europäischen Vergleich zu bleiben. Kurzum, auch da müssen wir viel breiter denken. Das Klügste ist nach wie vor, CO2-Emissionen zu begrenzen. Aber der Weg dahin, das ist wie beim Auto, wie komme ich von A nach B, der Weg dahin kann nicht der Staat entscheiden. Das ist eine gefährliche Straße, die man geht, wenn man es Politikern überlässt, die in Wahrheit gar nicht das Wissen haben können, selbst wenn sie so tun. Der große Ökonom im 21. Jahrhundert, Friedrich August von Hayek, und manchmal wird er von verschiedenen Leuten missinterpretiert, vielleicht sogar missbraucht, geschenkt. Aber er hat bei der Verleihung des Nobelpreises an ihn für Wirtschaftswissenschaften 1974 gesagt, das große Problem ist die Anmaßung von Wissen. Das Einzelne, der Staat zum Beispiel, sagt, ich weiß alles. Es gibt nur einen Staat, der das behauptet, und das ist die zentrale Verwaltungswirtschaft, würde man technisch sagen. In Deutschland war Planwirtschaft, Sozialismus, Kommunismus. Die behaupten das, und da wissen wir, hat nicht geklappt. Also wir wissen, dass das nicht funktioniert. Also müssen wir doch den anderen Weg gehen, den marktwirtschaftlichen, das gilt auch für den Klimaschutz. CO2-Emissionen zu begrenzen ist richtig. Das ist der Zertifikatehandel. Also es gibt ein Budget, das wird weniger, aber der Weg dahin, der kann absolut unterschiedlich sein. Da wird es Technologiesprünge geben, da wird es Fortschritte geben und da wird es vielleicht auch Rückschläge geben. Aber wenn der Staat das alles im Detail so plant, dann wird es so teuer wie heute. Jürgen Trittin als Umweltminister sprach mal davon, der Klimaschutz kostet im Monat eine Kugel Eis. Mittlerweile, wenn man sich die ganzen Abgaben, Steuern und so weiter anschaut, und die ganzen volkswirtschaftlichen Kosten, die wir produzieren durch wirklich planwirtschaftliche Ansätze, hat man das Gefühl, man kauft jeden Monat einen Eiskaffee dazu. Und das kann nicht sein.
Wenn du eine Sache...
Darf ich einen Satz hinzufügen? Ja, Entschuldigung.
Ja, klar.
Ich habe manchmal das Gefühl, und diese Debatte macht mich rasend, gerade auch als Ökonom in Deutschland, Klimaschutz ist dann besonders gut vermeintlich, wenn er sehr teuer ist. Das Gegenteil ist richtig. Teurer Klimaschutz ist in Wahrheit Klimaleugnerei.
Ich glaube, wir könnten nicht mehr einer Meinung sein. Ich hatte mal das Glück, auf der Weltklimakonferenz COP 28 und 29 zu sein. Und klar, man nimmt auch immer ein bisschen wahr, was man hören will, aber meine Wahrnehmung von der Weltklimakonferenz war tatsächlich in beiden Fällen, dass es auf der internationalen Ebene unstrittig ist, absolut außer Frage steht, dass Klimaschutz marktwirtschaftlich, wettbewerblich funktionieren muss. Es geht um die Mobilisierung privaten Kapitals. Ja. Es geht darum, dass Entwicklungs- und Schwellenländer Wohlstand sich erarbeiten müssen, dürfen in Zukunft. Und da kommst du wirklich mit Degrowth-Geschichten echt nicht weit auf der internationalen Ebene. Darum würde ich den FDP-Chef gerne nochmal fragen, wie schaffen wir es denn, den Menschen bewusster zu machen und den ETS sexier zu verkaufen, den Leuten klarzumachen, das ist das Instrument, mit dem wir Klimaschutz nicht nur effektiver, sondern auch effizienter als mit Verboten lösen können. Hast du eine Idee, wie wir das hinkriegen können?
Ich glaube, man kann es fast am Supermarktregal beschreiben. Wenn du einen Joghurt im Kühlregal siehst und das gleiche Produkt hast, der eine kostet 12 Euro und der andere kostet 1,20 Euro, obwohl es das gleiche Produkt ist. Ich weiß, manchmal gibt es so das Gefühl bei teuren Markenprodukten, die fühlen sich besser an, obwohl sie gar nicht qualitativ viel besser sind. Und so einen ähnlichen Effekt haben wir hier auch, glaube ich. Wenn der 12-Euro-Joghurt genauso schmeckt wie der andere, dann wirst du dich immer für den für 89 Cent entscheiden, weil es einfach Quatsch ist, das fast mehr als zwölffache auszugeben. Das ist einfach Quatsch. Trotzdem, wenn du dich in dich hineinfragst, ist so, ja, vielleicht könnte der 12-Euro-Joghurt, vielleicht ist da wie Goldblatt drin oder so, keine Ahnung, löst so ein gewisses sexiness Gefühl aus. Ja. Genau dieses Gefühl nutzen die Grünen. Genau das Gefühl. Wenn es teuer ist, wenn es schmerzhaft ist, dann ist es ein exklusives, besonderes Produkt. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir manchmal in Deutschland diese bürokratischen, teuren Klimaschutzwege gehen, weil wir glauben, wenn es weh tut im Portemonnaie, dann ist es das bessere Produkt. Das ist totaler Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Also vertraut eurem Bauchgefühl. Wenn ihr im Supermarktregal den gleichen Joghurt für 89 Cent und für 12 Euro seht, ihr werdet immer den für 89 Cent kaufen, wenn es das gleiche Produkt ist. Und das gleiche gilt hier. Das Instrument Emissionshandel ist um ein Vielfaches billiger mit den gleichen Zielen. Man muss nichts verbieten, man muss nichts erlauben, man muss einfach nur laufen lassen. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel in der letzten Wahlperiode in der Ampel dafür gekämpft habe, dass in Deutschland endlich ein klimaneutraler Dieselkraftstoff zugelassen wird. Der musste nur erlaubt werden, der war verboten. Mit dem Argument verboten, dann würde man der Elektromobilität Konkurrenz machen. Was für ein Quatsch. Also erlauben und laufen lassen.
Genau in dem Moment kommt ein Satz von einem sehr, sehr interessanten Ökonom ins Spiel, Professor Dr. Achim Wambach, Klima muss sich lohnen, weil genau da wollen wir reingehen als FDP und sagen, diese Einnahmen, die wir aus dem CO2-Zertifikatehandel generieren, die möchten wir in welcher Form auch immer, das bleibt noch zu diskutieren, aber zumindest mal als Klimageld, als Klimadividende, you name it, an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben, damit sich Klimaschutz wiederum aktiv für die Leute lohnt und es einen Anreiz gibt, sich am Ende vom Tag auch klimaneutral zu verhalten. Und das ist was sehr, sehr Urliberales. Dafür kämpfen Helena und ich als Kandidaten.
Und vielleicht noch, um kurz das Bild mit dem Joghurtbecher abzuschließen, mit dem ETS, wenn wir einfach einen konsequenten ETS hätten und in unserer Utopie alles andere abgeschafft hätten, dann wäre ja sogar der nachhaltig hergestellte Joghurt billiger als der nicht nachhaltig gestellte Joghurt.
Exakt so, ist das verrückt. Und wisst ihr was, liebe Zuhörer, das kennt ihr, das nennt sich Marktwirtschaft. So funktioniert's.
Genau, das ist das Konzept, ja.
Deswegen war ein Trabi in der DDR im Vergleich zum Einkommen eines Haushaltes unfassbar teuer. Also ein Trabi ist süß, okay, aber nicht so richtig dolles Produkt, zu relativ hohen Preisen im Vergleich zu Einkommen. Das ist genau der Grund, warum Marktwirtschaft zu überlegen ist im Vergleich zur Planwirtschaft.
Genau so ist es. Wir sind zwei junge Kandidaten, die jetzt für den Landtag in Baden-Württemberg kandidieren Und die Frage an den erfahrenen Wahlkämpfer, an den oder auch unserem Bundesvorsitzenden. Was gibst du zwei jungen, unterschiedlichen, aber in dem Themen vereinten Kandidaten mit auf den Weg?
Dass liberale Politik Zuversicht schafft, insbesondere für junge Menschen, alles zu erreichen im Leben. The sky is the limit, würde ich sagen. Alles zu erreichen, sich ein Vermögen aufzubauen, eine Leidenschaft nachzugehen. Genau dafür steht FDP-Politik. Und ich glaube, das gerade jungen Menschen klar zu machen und zu sagen, hey, Leute, ich weiß, ihr seid genervt davon, wenn ihr am Monatsende seht, ihr seid gerade einen Job gestartet. Im Vergleich zum Arbeitgeber brutto wird euch die Hälfte abgezogen. Nein, wir haben Ideen dafür. Aktienrente zum Beispiel. Macht es billiger für euch und gleichzeitig sind die Renten für eure Eltern sicher. Also all die guten marktwirtschaftlichen Ideen sind wirklich cool und schaffen die mehr Lebenschancen. Ich glaube, diese Botschaft muss rüberkommen. Ja. Aber gleichzeitig interessiert mich natürlich auch, was ihr denkt.
Ich sag's mal, für Mannheim, das ist ein sehr interessanter Wahlkreis. Und in Mannheim gibt es einen Spruch, du weinst zweimal in Mannheim, einmal wenn du kommst und einmal wenn du gehst. Wenn du kommst, weil es meistens nicht ganz so ein Land ist auf den ersten Blick und auf der anderen Seite ist auch Ludwigshafen, ist immer so ein bisschen kritisch. und wenn du gehst, weil du merkst, die Leute hier sind extrem toll, intelligent, haben ein sehr, sehr feines Gefühl dafür, wie sich Dinge entwickeln. Und in meinem Wahlkreis in Mannheim-Nord ist ein sehr, sehr diverser Wahlkreis. Wir haben auf der einen Seite die Automobilindustrie, Zulieferindustrie, die haben alle Angst, wie es sich entwickelt. Ist hier jobsicher, die arbeiten bei Benz. Wir haben super Pharmaindustrie und Pharmaunternehmen in Mannheim mit Roche beispielsweise. Die haben die gleichen Sorgen. Und dann, wir haben aber auch junge Startups, wie die beispielsweise die Powertech AG, die klimaneutrale Wärmepumpen entwickeln, zu einem Preis, zu dem das kein anderer deutscher Hersteller schafft. Also sehr, sehr divers. Und was diese Menschen alle, glaube ich, wollen, das ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen will ich als Kandidat so ein bisschen den Leuten in meinem Wahlkreis geben. Zumindest will ich das versuchen. Mein Wahlkampfziel, das kann ich so offen sagen, ich kämpfe für mich, für die liberale Partei, für die liberale Idee und dass die FDP Baden-Württemberg in die Regierungsverantwortung kommt. Aber genauso ist es für mich ein Ziel, dass Mannheim-Nord gehört zu den AfD-Hochburgen in Baden-Württemberg. Mhm. Wir alles dafür tun, dass populistische Politik und die rechten Kräfte einfach schwächer werden, weil Leute das Vertrauen in andere Politiker haben, in Kandidierende und sie deswegen wählen. Ich glaube, das ist was, was wir als Politik uns zu Herzen nehmen müssen. Wie ist bei dir, Elena?
Hat mich sehr überzeugt, ich würde dich wählen. Auf jeden Fall. wir haben ja schon über Umweltschutz und Marktwirtschaft gesprochen, was zugegeben mit irgendwie meine Leidenschaft ist, mich hier zu engagieren bei der FDP. Und das sehe ich auch bei mir im Wahlkreis wieder. Mhm. Wir haben ein sehr ländlich, Fying Ends ist eine sehr ländlich geprägte Region. Wir haben sehr fruchtbare Böden bei uns in der Region, florierende regionale Landwirtschaft und eine herrliche Landschaft. Und ich möchte, dass wir das erhalten in der Zukunft. Ich glaube, auch regionale Landwirtschaft ist insbesondere für Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig in Zukunft und möchte da einen Beitrag leisten, die Landwirtschaft zu unterstützen. Gleichzeitig sind wir aber auch in der Metropolregion Stuttgart. Das heißt, auch in meinem Wahlkreis Vaihingen, in meiner Heimat Ditzingen, gibt es noch Weltmarktführer wie Trumpf und Thales. Und ich möchte, dass die auch in Zukunft Arbeitsplätze und Wohlstand für die Region schaffen. Und wir somit Freiräume für wirtschaftliche Entfaltung schaffen, aber gleichzeitig auch unsere schöne Natur erhalten können.
Ich würde dich auch wählen, Helena.
Wow, das sind wir schon zwei.
Ich würde euch auch wählen.
Grandiose Sache. Wir kommen zum Ende langsam und wollen mit so einer kleinen Schnellfragerunde einfach nochmal, um es ein bisschen dynamischer zu machen, enden. Lieber Christian, Verbrenner aus zurücknehmen, ja oder nein?
Auf jeden Fall zurücknehmen. Verbote verbieten.
Sehr gut. Schuldenbremse, Fetisch oder Notwendigkeit?
Notwendigkeit, weil intelligent.
Fachkräftemangel, Bildungsproblem oder Standortproblem?
Beides Standortproblem, weil unsere Migrationspolitik nicht gut ist. Wir müssen Einwanderung und Arbeitsmarkt organisieren und nicht in die sozialen Sicherungssysteme und Bildungsproblem, weil wir schon in der Grundschulbildung in Deutschland nicht gut sind. Liegt nicht an den Lehrern, liegt nicht an den engagierten Leuten, sondern liegt daran, dass kein Land so wenig von seinem Bruttoinlandsprodukt ausgibt für Grundschulbildung wie Deutschland. Nur 0,75% unseres Bruttoinlandsproduktes auf dem Niveau von Bulgarien. Wie wäre es, wenn wir das verdoppeln und stattdessen Subventionen an anderer Stelle streichen?
Der Christian lässt sich nicht lumpen mit den Entweder-Oder-Fragen. Dann mache ich genauso weiter. Wirtschaftswachstum oder Klimaschutz?
Schließlich nicht aus. Der moralische, falsch verstandene Klimaschutz killt Wirtschaftswachstum. Klimaschutz, der marktwirtschaftlich organisiert ist, fördert Wirtschaftswachstum.
CO2-Preis hochziehen oder Klimaziele zeitlich strecken?
Jetzt muss ich gerade nachdenken, weil ich...
Ist schwierig.
Nee, ist gar nicht schwierig. Ich will auf einen Punkt hinweisen, wenn ich das darf.
Bitte.
Das Thema CO2-Preis ist immer so ein Trigger. In Wahrheit geht es um Mengen. Es geht nie um Preise. Preise entstehen am Markt. Aber das, was der Staat festlegen muss, sind die Mengen. Und das ist wichtig zu wissen. Deswegen, ich als Politiker lege nicht den Preis fest. Ich mache das nicht für Benzin. Ich mache das nicht für Joghurt. Ich mache das nicht an anderer Stelle. Übrigens auch nicht für CO2-Zertifikate. Sondern die Idee dahinter ist, Dinge, die andere tragen, nämlich die Umwelt, die Gemeinschaft, dass das in die Preise reinkommt. Internalisierung externer Kosten, würde der nerdige Ökonom jetzt dazu sagen. Also insofern geht es wirklich nur um die Menge, nicht um Preise.
Sehr gut.
Entschuldigung für die...
Ja, aber hat er recht. Hat er recht, der Mann.
Genau so ist es am Ende vom Tag. Wir haben auch schon den fachlichen Anspruch. Helena, erzähl.
Ich habe noch zwei Fragen. Aber die eine ist auch, glaube ich, ein bisschen herausfordernd, aber das schaffst du, Christian. Wenn du dich nochmal an die Ampelzeit zurückerinnerst und die FDP dir in Zukunft vorstellst und vielleicht auch so die FDP in Baden-Württemberg vorstellst, ist es für uns besser, mit unseren Idealen in der Opposition zu bleiben oder kompromissbereit und fähig in der Regierung?
Mit klarem Kompass in der Regierung. Mhm. Ich sage aber auch, ich würde dann in eine Regierung eintreten, wenn sie klare Reformagenda vereinbart. Denn der Grund, warum Menschen zurzeit Extremisten wählen, ist nicht, weil sie extrem geworden sind, sondern weil sie extrem unzufrieden sind mit dem Stillstand. Also ich glaube, dass die Extremisten ziehen ihre Nahrung durch Stillstand in der Mitte. Und ich will die radikale Reformkraft in der Mitte sein, damit Menschen das Gefühl haben, wenn man eine Partei wählt, ändert sich was.
Sehr schön. Jetzt noch eine letzte Frage. Was ist als Parteichef eigentlich schwieriger? Entscheiden oder erklären?
Ah, das hält sich die Waage, offen gestanden.
Okay, sehr schön. Dann war es das auch schon. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen
Danke
hast
euch.
Unserem Auftakt des Podcast Wahlkampf. Die Kenner unter uns werden wissen, warum dieser Podcast so heißt. Abonniert uns, folgt Christian, Helena und mir auf Social Media. Der Wahlkampf beginnt für uns jetzt in aller Intensität und ganz wichtig, am 8. März mit Erst- und Zweitstimme FDP wählen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Das war Wahlcamp, dein Podcast zur Landtagswahl 2026. Am 8. März FDP wählen. Yeah.